Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Mikro an. Hör mich alle? Alle? Ihr da vorne auch? Hört ihr mich? Könnt ihr mich verstehen? Wir wollen noch ein ganz kleines bisschen warten, damit noch ein paar Kinder kommen. Habt ihr so lange Geduld oder lauft ihr mir dann davon? Ihr habt ein bisschen Geduld noch? Okay, dann warten wir noch ein paar Minuten und schauen, dass noch ein paar kommen, weil die Messe ja erst um 10 Uhr aufgemacht hat. Das ist ein bisschen ungünstig, da schon eine Lesung zu machen. Also wir warten noch ein ganz kleines bisschen. Der Heiko Wolster, das darf er da drüben, der liest das da hinten. Genau, ich lese alle drei Bücher durch. Da sitzt ihr heute Abend noch da. Immer wieder von vorne. Nein, ich lese nur eins davon. Steht ja dasselbe drin. Ich lese nur ein Buch und das nächste liest die Irene. Ja, da drüben.
Ja. Ich bin einfach ganz von hinten weg.
Wir dürfen hier nicht so lange sitzen. Wir wollen ja noch andere was lesen. Deswegen dauert es höchstens bis 11 Uhr. Echt? Ich habe keine Ahnung. Viertel nach.
Komm, wir fangen jetzt mal an, finde ich.
Ja, wir fangen jetzt an. 10 nach 15 ist es. Viertel. Du musst jetzt den Sound erstmal ausmachen, ja.
Aber eben ging das doch, indem ich da drauf gegangen bin.
Technik.
Ah, da.
Ja. Ja, geht das dann.
Jetzt ist aus.
Ja, wir müssen anfangen, weil sonst können wir nachher nicht mehr lesen, weil dann haben wir gar keine Zeit mehr. Das
ja.
Ist auch doof.
Ja. Jetzt.
Wir fangen gleich an.
Jetzt fangen wir an.
Da kommen ja noch welche.
So, dann mache ich mal die Einführung. Ja, anmachen wäre auch gut, genau. Hallo, wir würden uns zwar noch ein paar Kinder und Erwachsene mehr wünschen zu unserer Lesung, aber trotzdem heiße ich die Anwesenden schon mal herzlich willkommen. Vielleicht kommen ja noch welche dazu. Ich freue mich, euch heute hier bei unserer Lesung für kleine Kicker begrüßen zu dürfen. Wir haben heute nicht nur ein Buch, was wir euch vorstellen, sondern gleich drei Bücher. Und zwar von den hinter mir sitzenden drei Autoren. drei Autoren. Moment. Zwei Autoren und ein Affe. Der Affe ist stellvertretend für unseren Autor Heiko Wolster, der wie so viele andere jetzt leider mit einer Grippe im Bett liegt und heute nicht kommen konnte. Deswegen haben wir einen Stellvertreter dahingesetzt und wir schauen mal, wie der sich hier so macht. Nee, der kann wahrscheinlich nicht lesen, aber er kann da zumindest schon mal sitzen und repräsentieren. Genau. Also, wir haben hier Jan Birk, der wird uns aus seinem Buch Storm vorlesen und euch was darüber erzählen, wie Storm den Fußball erfunden hat in einem Wikingerdorf. Dann haben wir Irene Magiel, die wird euch über die tollste Fußballmannschaft der Welt berichten und wie die ein Schulfest retten. Und tja, dann haben wir noch unseren dritten Kandidaten, den Heiko Wolz. Der wollte euch eigentlich vorlesen über Anton, den fast besten Fußballtrainer aller Zeiten. Und mal gucken, vielleicht erzählen wir euch trotzdem noch ein bisschen was über das Buch von Heiko Wolz. Und jetzt erstmal viel Spaß mit Jan Birk und Storm.
Jo, der fängt an. Ich fange an, glaube ich. Nicht, weil ich ein unhöflicher Mann bin, sondern weil das Fußballspiel ja nur erstmal erfunden werden muss, bevor überhaupt es eine tollste Fußballmannschaft der Welt geben kann. Und ich glaube, ich fange einfach mal damit an, euch zu erzählen, wie ich auf die Idee gekommen bin, dieses Buch zu schreiben. Ich bin ja in eurem Alter auch mal gewesen, ganz klar. Und damals habe ich mich schon immer gefragt, wer hat eigentlich das Fußballspiel erfunden? Man muss ja irgendjemand erfunden haben. Also es gibt natürlich die Engländer, die sagen, wir haben es erfunden. Aber sie sagen ja auch nicht, wer es erfunden hat. Die sagen einfach, wir haben es erfunden. Dann gibt es sogar die Chinesen, die sagen, wir haben es erfunden. Die haben nämlich mal mit einem Ball in ein Loch gekickt. Meiner Meinung nach haben sie damit das Golfspielen erfunden. Aber sie glauben, sie haben das Fußballspiel erfunden. Sie wissen aber auch nicht, wer es war. Also habe ich mich als Kind immer gefragt, wer hat das denn tatsächlich erfunden? Und ich habe irgendwann mal Glück gehabt. Ich muss noch eine ganz kleine andere Sache dazu erzählen. Mein Vater hat in der Tat eine Buchhandlung gehabt. Und zwar eine Buchhandlung für alte Bücher. Ein Antiquariat nennt man das. War eine chaotische Zeit, aber es war auch eine sehr schöne Zeit. Und in diesem Antiquariat bin ich dann glücklicherweise genau auf die Antwort gestoßen. Da lag es nämlich rum. Das Tagebuch von Storm. Ein uraltes Buch. Es war so alt, dass es schon angefangen hat auseinanderzufallen, wenn man es in die Hände genommen hat. Und wir hatten aber die Möglichkeit, mein Papa und ich, dieses Buch durchzuarbeiten. Er hat das mir erklärt, was da drin steht. Der kommt auch aus der Wikinger-Gegend. Er kommt aus Nordeuropa. Er kommt aus Estland. Der wüsste nicht genau, wo das liegt. Aber es ist nicht weit weg von dem Wikingerort Birka, der auf der anderen Seite der Ostsee liegt. Und kennt sich mit solchen Büchern aus. Auch weil er ja einen Laden für alte Bücher hatte. Und deswegen konnte ich dieses Buch entziffern. Und dann ist es verloren gegangen. Dann mein ganzes Leben lang wollte ich aufschreiben, was in diesem Buch drin stand. Und endlich, ich habe ja als Illustrator gearbeitet, nicht als Autor, aber endlich habe ich die Zeit gefunden. Und das ist jetzt das Buch. Und da fangen wir jetzt einfach mal an. Wir fangen am Anfang an, logischerweise. Und ich springe dann ein bisschen weiter, damit auch ein bisschen mehr Fußball drin vorkommt. Denn ganz am Anfang kommt noch nicht so viel Fußball vor. Aber es passieren schon so ein paar Dinge, die darauf hinweisen, warum Storm derjenige ist, der das Fußballspiel erfunden hat. Jetzt geht's mal los mit dem ersten Kapitel. Oder möchtest du auch noch irgendwas am Anfang sagen, Irene?
Danke, nein, ich will dir sofort zuhören.
Ich will jetzt dich nicht einfach totlabern hier und du hörst einfach auch gerne.
Fang an. Ja.
So, ich muss auch die Bilder noch weiterschalten, deswegen tue ich mich immer ein bisschen verschusseln, aber kriegen wir schon hin. Das ist das Cover, es ist ja auch hier zu sehen. So. Das ist Storm. So, naja, ist vielleicht noch besser so rum. So etwa muss er ausgesehen haben. Er wurde in einer stürmischen Nacht vor über 1000 Jahren geboren und wuchs an der Küste einer großen Insel auf, die man heute England nennt. Die Menschen, die dort lebten, wussten noch nicht viel von der Welt. Deshalb hatten sie auch keine Ahnung davon, dass ihr friedliches Leben in großer Gefahr war. Denn weit im Norden, auf der anderen Seite des Meeres, lebten wilde Männer mit Zöpfen an den Bärten, die Wikinger. Sie hatten genug davon, sich gegenseitig auszuplündern und bauten sich Langschiffe, und mit denen sie auf Raubzug in ferne Länder aufbrechen wollten. Ich muss das mal hier festschrauben, dann geht's weiter. Probier's mal so. Aber Storm, aber bis Storm etwa so alt geworden war, wie ihr jetzt seid, passierte nicht viel an der Küste. Der Einzige, der für Ärger sorgte, war Storm selbst. Er fand keine Freude daran, früh morgens aufzustehen, um gemeinsam mit dem Vater und den älteren Brüdern Frösteln zum Fischfang hinauszurudern. Es machte ihm auch keinen Spaß, am Abend müde die Netze zu flicken oder das Boot zu reparieren. Dafür war er meisterhaft darin, sich davon zu stehlen. Dann verkroch er sich in einem versteckten Winkel am Ende des übernächsten Strandes, den nur er allein kannte. Hier fühlte er sich frei und blickte den Seevögeln nach, die die ganze Welt mit ein paar Flügelschlägen im Wind erobern konnten. Und manchmal, wenn ihm kalt wurde oder wenn ihm einfach danach war, spielte er ein Spiel gegen die Wellen. Die in regelmäßigen Abständen den Strand hinaufstürmten. Er holte eine riesige, hohle Nuss aus einer Nische in den Felsen, die ihm das Meer eines Tages genau vor die Füße gespült hatte. Die warf er weit hinaus in die Brandung, bis die Nuss wieder den Strand hinaufgekugelt kam. Dann stoppte Storm das Ding mit den Füßen und spielte es dem Meer zurück. Dabei konnte es vorkommen, dass Storm völlig vergaß, dass sein Vater stinksauer auf der Suche nach ihm war. Aber trotz all der Strafen, die er deshalb abzuarbeiten hatte, zeigte Storm keine Anzeichen der Besserung. Und so kam es, dass seine Eltern eines Tages überfallen wurden. Allerdings nicht von den zopfbärtigen Männern, die noch an ihren Drachenschiffen herumzimmerten, sondern von der Sorge, dass ihr jüngster Sohn wegen seiner großen Faulheit und Nutzlosigkeit später einmal in die Hölle kommen könnte. Das mussten sie unbedingt verhindern. Und so beschlossen sie, dass Storm Mönch werden sollte. Sie steckten ihn in eine Klosterschule, in der er Gehorsamkeit und wenigstens das Rechnen oder sogar das Lesen und Schreiben erlernen würde. Die Schule war wie eine Festung auf einem Felsen erbaut, der von allen Seiten vom Meer umspült wurde. Von hier war nie zuvor ein Schüler entkommen. Naja, bis Storm kam. Denn für Storm stand längst fest, dass er Seefahrer und Krieger werden würde. Schon weil Storm ein Name für ein stürmisches Leben in Freiheit und nicht in einem Klostergefängnis ist. Er hatte ja keine Ahnung davon, dass man mit so einem Namen noch etwas ganz anderes werden könnte. Fußballstürmer. Ich überlege jetzt gerade, ob ich lese auch dieses Kapitel durch, weil wir genug Zeit dafür haben, weil ja ein Autor ausgefallen ist, und hoffe, dass das dann nicht zu lang für euch wird. Schauen wir einfach mal. Erstes Kapitel, ein genialer Fluchtweg, auf dem noch keiner gekommen ist. Storm schwitzt, obwohl ein kalter Wind durch die feuchte leere Toilette zieht. Um den Bauch gebunden ein Schwimmring. Vor ihm befindet sich die steinerne Bank des Plumpsklos. Mit einem großen Loch in der Sitzfläche. Unten sieht er die Wellen und Brecher, die mit großem Krawall und viel weißer Gischt herumschwappen. Ich schalte nochmal ein Bild zurück. Da seht ihr das Plumpsklo außen an der Klosterschule angebracht. Weil die hatten ja noch keine Klospülung, die mussten ihre Klos ja draußen dran bauen. Und wenn man da oben reingemacht hat, dann ist das einfach alles runter ins Meer gelaufen. Und genau das hat sich Storm ausgesucht, um aus der Klosterschule zu verduften. Sein Fluchtplan ist ziemlich verrückt. Er wird durch die Toilette verduften. Einfach reinsteigen, ins Meer springen und im Schutz des Morgennebels davonschwimmen. Obwohl jetzt, so kurz vor dem Ziel, doch ein kleiner Zweifel in ihm aufflammt, den er überhaupt nicht gebrauchen kann. Ist das Ganze wirklich eine so gute Idee? Und dann ist da ja auch noch Lucifer. Der steht neben Storm und wedelt mit dem Schwanz. Weil er mit hinaus in die Freiheit will. Der kleine Klosterhund war schon immer hier. Doch seit dem Tag, an dem man auch Storm in die Schule gesteckt hatte, weicht er ihm nicht mehr von der Seite. Du kannst wirklich nicht mitkommen, Lucifer, flüstert Storm dem Hund ins Ohr, obwohl ihm dabei beinahe die Tränen kommen. Ich weiß ja selbst noch nicht, ob ich schwimmen kann. Zugegeben. Das klingt jetzt, als sei Storm ein Dummkopf. Kein Mensch auf der Welt würde es wagen, in die Brandung eines wilden Meeres zu springen, wenn er nicht ganz genau weiß, dass er schwimmen kann. Aber Storm hat ja etwas dabei, das ihm helfen wird. Den Schwimmring. ein Stück Schweinedarm, in dem er den in der Küchenmeck normalerweise Wurst reinstopft. Storm hat den Darm einfach wie einen langen Luftballon aufgeblasen und vorne und hinten fest zugeknotet, damit er ihn sich um den Bauch binden kann. Storm starrt hinunter auf die Wellen und weiß, dass es keinen Weg zurück gibt. Wenn er es jetzt nicht wagt, wird er es niemals wagen. Oder sein genialer Fluchtweg wird schon sehr bald entdeckt werden. Dann wird die Lehrertoilette in ein großes Schloss bekommen und er wird Mönch werden müssen. Und das wäre das Letzte für einen wie Storm. Mach's gut, Lucifer, flüstert Storm seinem kleinen Freund ins Ohr. Leb wohl und pass gut auf dich auf. Lucifer fiebt so leise, dass er dabei noch viel trauriger als der traurigste kleine rote Hund der Welt klingt. Aber Storm muss jetzt stark bleiben. Er dreht sich um und steigt in das Klo. Er hockt sich an den Rand der Öffnung und springt. Er fällt und fällt und fällt. Erst sausen die Mauern des Klosters an ihm vorbei nach oben, dann die Felswand der Klippe und dann knallt es. Arschbombe. Das salzige Wasser schließt sich über ihm, es dringt in Mund und Nase und Ohren, wirbelt ihn herum und drückt ihn unter Wasser. Aber Storm hat ja seine Schwimmwurst, die ihn immer wieder zurück an die Oberfläche zieht. Und da, genau vor ihm, liegt der kleine Strand. Storm wird von einer Welle in die Luft gehoben und zurück an die Küste geschossen, die er eigentlich verlassen wollte. Er landet mit dem Gesicht im Sand und rappelt sich hoch. Er hustet und spuckt einen kleinen Krebs aus, bis er endlich wieder ordentlich Luft bekommt. Der Krebs macht sich so schnell wie möglich aus dem Staub und Storm sieht sich um. Viel ist in der Dunkelheit nicht zu erkennen. Gerade genug, um das kleine Boot hinter einem Felsen zu bemerken. Und da ein echter Storm niemals aufgibt, verliert er keine Zeit. Er spurtet drüber zu dem Ruderboot und zieht und schiebt das Ding in die Brandung. Er springt hinein, bevor das Boot ohne ihn auf Reisen geht, schnappt sich die Riemen und legt los. Storm rudert und macht erst Pause, als es durch einen ganzen Dutzend Brecher geschafft hat. Zur Sicherheit paddelt er noch ein halbes Dutzend Brecher weiter hinaus, bis sich das Meer beruhigt hat und bis tief hinein in den Nebel. Hier ist er weit genug weg von der Klosterschule. Hier im Nebel ist er so gut wie unsichtbar. Erschöpft zieht er die Riemen ins Boot und dann dauert es nicht mehr lange, bis Storm in einem tiefen Schlaf fällt. So, wollt ihr noch weiter wissen, wie es dem Storm ergeht? Oder soll ich... Ja? Wollt ihr wissen, was jetzt passiert? Okay, dann machen wir das auch noch.
Ich habe leider keine Uhr zur Hand. Okay. Warte mal.
Wir haben ja auch hier eine Fußballlesung. Wir müssen ja auch auf Fußball kommen. Nee, lass mal gut sein. Ich lese einfach mal. Ich mache mal einfach weiter. Ich habe das Gefühl, sind alle gebannt und ich kann euch das zumuten.
32 ist jetzt.
Ja, das passt. Später. Storm wacht auf. Das Meer und die Wellen sind verschwunden. Sie sind weder zu hören, noch zu sehen, noch zu spüren. Dafür jetzt überall Nebel. Weiß, nass und kalt. So dicht, dass Storm seine eigenen Zehenspitzen nicht mehr sehen kann. Die Welt ist vollkommen still. Wo bin ich? Wo ist das Meer? Storm wagt es, seine Hand über den Rand des Bootes hinaus in den Nebel zu strecken, bis sie darin verschwunden ist. Nichts passiert. Dann lässt er sie vorsichtig sinken, bis die Fingerspitzen in das Wasser berühren. Beinahe wäre er erschrocken. Das Meer ist noch da. Dummerweise fällt ihm im selben Moment ein, dass der Biomönch einmal von Seeungeheuern gesprochen hatte, die im Nebel über dem Meer wohnen. Und jetzt springe ich doch ein bisschen weiter. Denn die Seeungeheuer tauchen schon sehr bald auf. Könnt ihr euch vorstellen, was das ist? Ist das ein Seeungeheuer oder ist das vielleicht was anderes? Ein Wikingerschiff, richtig. Storm wird von Wikingern aus dem Meer gefischt. Und die versuchen, England zu überfallen. Könnt ihr alles im Buch nachlesen, aber ich werde jetzt nicht zu viel spoilern. Ich werde einfach ein bisschen weiter blättern und mal schauen, wo Storm mit dem Wikingerschiff hingebracht wird. Oh Mann. Ein Wikingerdorf. Genauer gesagt sogar zwei Wikingerdörfer. Eins liegt links und eins liegt rechts. Deswegen heißt das eine auch Reidarfjordurtoft links und das andere heißt Reidarfjordurtoft rechts. Und genau zwischen diesen beiden Wikingerdörfern landet Storm. Die vertragen sich überhaupt nicht besonders gut. Die prügeln sich sogar ordentlich. Die haben sich so weit entfernt an die beiden Seiten des Fjordes. Ein Fjord ist eine Schlucht zwischen den Bergen in Norwegen, das Meer hineinreicht, wo das Meer hineinfließt bis am Ende dieser Schlucht. So. Und vertragen sich also überhaupt nicht und schlagen sich mehr oder weniger immer wieder die Köpfe ein. Und genau in dieser Welt wird Storm als Sklave gehalten. Er muss natürlich Hausarbeiten machen, er muss Kühe hüten, er muss Ziegen melken. Er wird aber alles andere als ein großer Krieger oder Seefahrer. Er würde fast lieber Mönch werden, als weiterhin ein Sklave zu bleiben. Und deshalb muss er sich irgendwann etwas einfallen lassen. Und er bekommt Hilfe. Aber erstmal kommt ein ganz starker und bitterkalter Winter. Und in diesem Winter trifft er auf einen Freund. Könnt ihr schon erkennen, wer das ist? Ein Bär, richtig. Und der Bär kann sprechen, obwohl Bären normalerweise überhaupt nicht sprechen können. Ich verrate jetzt auch nicht, wieso der Bär sprechen kann. Ich lese jetzt einfach mal das Kapitel, in dem der Bär dem Storm was ganz, ganz Wichtiges beibringt, wenn man ein großer Fußballstürmer werden will. Das ist nämlich ein Tanzbär.
Wo ist er denn hin?
Der ist verschwunden.
Der war davor. Hattest du schon? Der war davor. Meinst du den?
Ja, ich bin draufgekommen. So. Geht gleich weiter. Storm teilt sich die Hütte, in der er gesteckt wird, mit diesem Tanzbären. Der ist genauso dort eingesperrt und deswegen haben sie viel, viel Zeit miteinander. Immer besser kann Storm die Sprache verstehen, in der die Leute von Reidar Fjordotoft sich unterhalten. Bis er sogar damit anfängt, in ihrer Sprache zu denken und zu träumen. Doch er soll noch etwas ganz anderes lernen, jedenfalls, wenn es nach dem Bären geht. Das Jonglieren eines Kiefernzapfens.
Halt.
Andere Richtung. Da, wir haben eine tolle Untermalung daneben an. Nicht mit den Händen, sondern mit den Füßen. Statt Storm zu verraten, wie ein Sklave zum Krieger werden kann, sagt der Bär eines Tages, jetzt wirst du erstmal mein Tanzpartner. Und ich dachte schon, es kann nicht mehr schlimmer kommen, grummelt Storm. Pappalapapp, Tanzbär zu sein ist immerhin besser als Mädchen für alles. Du lernst jetzt das Tanzen und Jonglieren, befiehlt der Bär. Das lerne ich nie, sagt Storm. Und wofür überhaupt? Kann man damit etwa Wikinger oder Seefahrer oder Krieger werden? Wer weiß, sagt der Bär. Dann lass mich in Ruhe damit. Ist gut, sagt der Bär, wie du willst. Er schnappt sich einen Kieferzapfen mit der Fußspitze, lupft ihn hoch, lässt ihn ein paar Mal hüpfen, kickt ihn in die Höhe, macht einen kleinen, schnellen Diener und fängt die Kugel elegant mit dem Nacken auf. Gib Bescheid, wenn du dir das anders überlegt hast, sagt er. Dann lässt er den Zapfen über seinen Rücken nach unten kullern und zuckt exakt im richtigen Moment in ein Hohlkreuz, sodass der Kiefernzapfen wie über eine Bärenhinternsprungschanze nach hinten katapultiert wird. Genau in das Eck der Hütte, in dem der Bär sein Lager hat. Ploff! Treffer! Sagt der Bär zufrieden, watschelt hinterher, plumpst ins Heu und macht sich's gemütlich. Lucifer, inzwischen ist nämlich der kleine rote Hund auch dabei, kläfft und wackelt begeistert mit dem Schwanz. Reiß dich zusammen, Lucifer, sagt Storm, um den Bären ein wenig zu ärgern. Er kann einen Kiefernzapfen jonglieren, na und? Aber der Bär schnarcht bereits und so bleibt Storm und Lucifer nur noch, es ihm gleich zu tun. Am nächsten Morgen geht der Bär mit zum Angeln. Denn Osrun versäumt immer öfter, das ist die Frau vom Chef der Wikinger, versäumt immer öfter, die Hütte abzuschließen. Bären sind gute Fischer, sagt der Bär. Und heute ist das perfekte Wetter, Schneesturm. Der wird Holger und seine Leute davon abhalten, uns zu stören. Eine Weile sitzen Storm, Lucifer und der Bär schweigend draußen auf dem Eis. Jeder hat sich ein eigenes Loch gebohrt und eine Angelschnur hineingehängt. Der Fellmantel, den Storm bekommen hat, hat Haarausfall und der Sturm gibt sein Bestes, ihm die letzten Haare wegzublasen, die noch dran sind. Aber einer, der Storm heißt, dem kann ein Sturm nicht wirklich was anhaben. Also für eine Weile. Storms Zähne klappern so laut, dass sie bestimmt die Fische vertreiben. Hast du's dir überlegt, ruft der Bär plötzlich durch die Schneeflocken herüber, während er schon den zweiten Fisch aus dem Fass zieht. Nein, ruft Storm zurück. Nein, ich werde nicht Tanzbär werden. Wenn du das meinst, kommt nicht in Frage für einen wie Storm. Dann solltest du jetzt schon mal dein Loch im Eis vergrößern, dich ausziehen und reinspringen. Du wirst Übung darin brauchen. Ha, ha, ha. Muss man sich jetzt schon selbst ertränken, wenn man weder Sklave noch Tanzbär werden will? Ich bin zwar ganz gut im Durch ein Loch verschwinden, Aber das hier lasse ich besser sein, antwortet Storm. Der Bär wackelt mit dem Kopf hin und her und während der Wind und der Schnee um seine Ohren pfeifen. Nicht meine Idee, ruft das Bär durch den Sturm. Das gehört zur Wikingerprüfung. Da musst du erst in einer Schwitzhütte aushalten und dann ein Loch ins Eis hacken und dann reinspringen und so lange drin bleiben, wie es vorgeschrieben ist, wenn man Wikinger und Seefahrer werden will. Danach sitzt Storm weiter still vor seinem Loch, klappert mit den Zähnen und guckt der Angelschnur nach, bis es Mittag wird und dann Nachmittag. Aber Storm hält durch. Er sitzt da, bis es dunkel wird. Dann steht er auf, klopft sich den Schnee von den Sachen und sagt zum Bären, okay, aber nur, weil ich mich irgendwann auch mal wieder aufwärmen muss. An jenem Abend nimmt Storm sein tägliches Training auf. Schritt für Schritt, erklärt der Bär. Lerne, wie man einen kugelrunden Kiefernzapfen allein mit den Füßen beherrscht. So elegant, als wäre das Ding ein Vogel in der Luft, den es immer wieder zu deinem Fuß zurückzieht, um sich von dort abzustoßen und aufs Neue in die Luft aufzusteigen. Oder von deinem Kopf, was eine Ausnahmeregelung ist. Doch verwende dazu niemals deine Hände, denn das kann jeder. Storm kann nur hoffen, dass das Ganze zu irgendeinem geheimnisvollen Plan des Bären gehört. Einem Trainingsplan, der ihm dabei hilft, es weiterzubringen als bis zum Sklaven. Also übt er jeden Abend und schnell macht das Ganze sogar Spaß. Ach, herrje. Im Grunde sind wir fertig.
Musst du nach vorne?
Sekunde? Egal. Und dann, eines Tages, ist er sogar ein wenig süchtig nach dem Jonglieren. So, und mehr verrate ich jetzt heute und hier nicht, denn sonst verrate ich ja, wie er dann tatsächlich das Fußballspiel erfunden hat, weil bis jetzt kann er ja nur den Ball jonglieren. Was natürlich eine wichtige Voraussetzung zum Fußballspielen ist. Aber wie er aus dem Feld, das zwischen den beiden Dorftoren steht, ein Fußballspiel macht, das müsst ihr dann selber lesen oder euch selber vorlesen lassen, wenn ihr das Buch mal in den Händen hält. Und ich bin jetzt soweit fertig und übergebe an die Irene.
Machst du nochmal?
Ja, ich versuche.
Ich glaube, du musst da.
Ich gehe mal hier so ganz zurück. Da bin ich nämlich aus Versehen draufgekommen.
Ah nee, jetzt sind wir aber nicht an meiner Stelle. Wir müssen jetzt einmal deins durchmachen. Dann kommen wir an meine Stelle.
Hier noch weiter, ja.
Weißt du, wie ich meine?
Ja,
okay. Machst du bitte? Also, ich freue mich sehr, hier heute sein zu können.
So.
Kann mich jeder gut verstehen? Ich kann mich nämlich gar nicht gut verstehen, deswegen frage ich nach. Mein Name ist Irene, das ist mein Vorname, mein Nachname ist Margil. Und ihr seht hier hinter mir, drei total tolle Typen. Ganz links seht ihr die, jetzt muss ich mal schauen, die Mara. In der Mitte seht ihr einen total einen absoluten Spezialisten im Fußball. Das ist der Flummi. Flummi nennt man ja auch Gummibälle und genauso bewegt sich dieser Hund. Deswegen heißt er auch so. Und rechts seht ihr Basti. Der Kurzname oder der Spitzname für Bastian. Die drei hier sind Teil der tollsten Fußballmannschaft der Welt. Und ein Tipp, die tollste Fußballmannschaft der Welt ist nicht unbedingt die beste. Und in diesem Sinne will ich euch heute das zweite Buch mit der tollsten Fußballmannschaft vorstellen. In dem ersten Buch wird geschildert, wie Bastian seine Mannschaft gemeinsam mit seinem kleinen Flummi, dem Nachbarschaftshund, findet. Und in diesem Buch ist die Mannschaft bereits zusammen. Und in diesem Buch, so heißt der Titel, rettet die tollste Fußballmannschaft die Schule. Okay. Darf ich einmal kurz hier mit zwischenfunken? Ihr seht hier, ein Logo nennt man das, ein Zeichen. Eine Eule und ein Spatz schauen sich gemeinsam ein Buch an. Und das ist sozusagen auch das Besondere an diesem Buch. Es ist das erste in der neuen Erstlesereihe von Carlsen, das sich ganz besonders dazu eignet, gemeinsam zu lesen. Warum? Weil es jeweils auf der linken Seite längere Sätze, mehr Text hat und auf der rechten Seite etwas weniger Text, beides jeweils in Grundausgangsschrift und auch etwas einfacher geschrieben. Heißt, dieses Buch eignet sich super gut für das Lesen mit dem Bruder, mit der Schwester, mit dem Freund und wenn es irgendwie geht, vielleicht sogar mit den Eltern, wenn die mitmachen. Aber es ist eigentlich ein Freundebuch zum Lesen. Für Unterklassen oder in anderen sehr unterschiedlich gestalteten Gruppen. Es geht los. Spreche ich zu laut oder geht's? Es geht los, ganz genau. Hier, die vier, die ihr hier seht, links der Tim, in der Mitte, den kennt ihr schon. Wer war das? Wie hieß der nochmal? Ich höre. Ja, Basti, den kennt ihr schon. Neben Basti, der Junge mit dem grünen Trikot, das ist, den kennt ihr noch nicht, der Lasse. Und vorne läuft die, ich höre alle. Nara, ganz genau. Die vier freuen sich total darauf, endlich zur letzten Probe zu gehen für die große Vorführung Schulanfängeraufführung, ich glaube, so nennt man das. Und da findet die letzte Probe statt. Und Frau Jansen, die Lehrerin, hat sich etwas ganz Besonderes für dieses Jahr ausgedacht. Draußen ist total toll, tolles Fußballwetter, ruft Basti. Aber wir müssen hier Theater spielen. Jetzt zieh nicht so eine Schnute, fordert Mara. Die vier sind in den Musiksaal gegangen, wo fleißig an den Proben gearbeitet wird für die Vorführung. Und Mara sagt, morgen trainieren wir doch mit den anderen im Park. Hör mal auf zu nölen, sozusagen. Frau Jansen, die Lehrerin, läuft von einer Ecke zur anderen. Was ist das hier für ein Tohuwabohu? Schimpft sie mit hochrotem Kopf und prompt rufen einige Zweitklässler im Chor Tohu Wabohu. Kommt alle mal her, ruft die Lehrerin in das Durcheinander. Ich habe eine Überraschung für euch. Sie schiebt eine Kiste auf die Bühne. Eine Überraschung? Darauf ist Basti natürlich auch gespannt. Frau Jansen klopft auf die Kiste. Hier drin sind unsere Kostüme. Die haben die dritten Klassen für uns gemacht, erklärt sie. Wir müssen uns verkleiden? Fragt Basti. Heute ist Generalprobe, antwortet Frau Jansen. Da macht man alles genau so, wie es bei der Aufführung sein soll, damit dann auch alles klappt. Tim rollt deswegen auch zu den Fenstern und zieht die Vorhänge zu. Dann gibt er den Helfern auf der Bühne Anweisungen für die Scheinwerfer. Die Keyboards vorne brauchen mehr Licht. Keyboards sind elektronische oder elektrische Pianos oder Klaviere. Das erklärt übrigens zwischendurch auch ein kleiner Papagei die Aussprache von Wörtern, die Herkunft von Wörtern und Ähnliches. Nummer 1 muss weiter hoch, Nummer 2 muss mehr in die Mitte. Ja, so, ruft Tim und ist zufrieden. Dieses Jahr gibt es die Mäuseklasse, die Elefantenklasse und die Pinguinklasse, erklärt Frau Jansen und verteilt Pappohren. Basti ahnt Schlimmes. Die müssen wir doch nicht etwa aufsetzen, flüstert er Mara zu. Basti, du bist eine Maus, bestimmt Frau Jansen. Sie gibt ihm kleine Ohren. Ich? Eine Maus? Fragt er. Die Vorführung für die Schulanfänger hat sich Basti ganz anders vorgestellt. Er soll Pappohren auf dem Kopf tragen und piepsen wie eine Maus? Basti erinnert sich. Einmal hatte er in einem schweren Fußballspiel eine super Chance auf ein Tor. Aber gerade als er den Ball schießen wollte, huschte eine Maus vor seine Füße. Hilfe, eine Ratte, rief er und versteckte sich damals hinter Mara. Sein Gegner lachte und schnappte sich den Ball. Basti ärgerte sich. Seine große Chance auf ein Tor war vorbei. Und alles nur wegen einer Maus. Alles nur wegen einer Maus. Mara merkt, wie sehr Basti das alles blöd und doof findet und bietet ihm einen Tausch an. Sie sagt, ich bin gerne eine Maus, geh du doch an die Keyboards, also an diese elektronischen Klaviere, und wir tauschen unsere Aufgaben. Unter einer Bedingung, sagt Mara, du musst mir versprechen, dass wir im nächsten Training endlich wieder mal Kunststücke üben. Basti gefällt das nicht so gut. Basti will Tore schießen, keine Kunststücke üben. Er lässt sich auf diesen Handel ein und verspricht, Kunststücke im nächsten Training zu üben. Die beiden gehen zur Lehrerin und hoffen natürlich, dass sie ihrem Tausch zustimmt. Darf ich bitte mit Mara tauschen? Frau Jansen fragt Basti. Ich bin gerne ein Mäuschen, ergänzt Mara und setzt die Ohren auf. Frau Jansen denkt nach. Ich schaff das, sagt Basti, stellt sich ans Keyboard und zieht die weißen Handschuhe an. Okay, Frau Jansen nickt. Einverstanden. Du musst den Takt aber auch können, mahnt sie. Kein Problem, antwortet Basti. Pass gut auf, flüstert Mara. Deine Töne müssen ganz genau kommen. Mara übergibt Basti den schwarzen Umhang. Basti steht zusammen mit 10 anderen Schülern im Zentrum der Bühne. Das gefällt ihm schon besser. Tim knipst das Saallicht aus. Ein Scheinwerfer leuchtet direkt auf Bastis Hände. Die Finger spielen wie aus dem Nichts. Ansonsten ist alles stockdunkel. Die Probe beginnt. Basti muss noch warten. Seine Töne kommen erst etwas später dran. Alle 11 Keyboarder zusammen wären bestimmt eine tolle Fußballmannschaft, denkt er. Zack! Schon hat er sich verspielt. So geht das nicht, schimpft Frau Jansen. Ella, komm du nach vorne und Basti, geh du nach hinten. Ella freut sich und hüpft auf Bastis Platz. Widerwillig verzieht sich Basti in die zweite Reihe. Nun sieht man ihn nicht mehr. Nicht mal seine Hände. Mist, denkt Basti. Aber Hauptsache Jaromir, also die Schwester, der Bruder von Mara, der auch als Schulanfänger gleich bei der Aufführung zuschauen wird, kann seine Schwester sehen. Das ist ihm wichtig. Und er überlegt, ob Jaromir wohl auch Mäuse so gerne mag wie Mara. Und zack, hat er sich ein zweites Mal verspielt. Du hast gesagt, du kannst das. Also konzentrier dich, Basti. Das ist wie beim Fußball, sagt Frau Jansen. Wenn du da nicht aufpasst, schießen die Gegner ein Tor. Jeder Ton ist wie ein Pass zum Mitspieler. Er muss genau sitzen. Basti presst die Zunge zwischen seine Lippen. Er konzentriert sich wie bei einem Elfmeter. Und diesmal schafft er die Töne. Ohne Fehler. Und nun ist er im Park an der Reihe und muss das Versprechen gegenüber Mara einlösen. Und zwar nicht nur trainieren, sondern auch, kannst du gerne jetzt machen, nicht nur trainieren, sondern auch, noch eins weiter. Kannst gerne eins weitermachen. Sondern auch nicht nur aufs Tor schießen, sondern endlich Kunststücke machen. Ihr habt vorhin gehört, das hat Basti Mara versprochen, damit sie diesen Rollentausch machen können. In Training treffen sie auf Mila und sie treffen auf links. Ah, ich sehe gerade, hier stimmt was nicht. Darf ich einmal kurz hier reinfuschen? Vielleicht ist das gar nicht so schlimm. Also ihr seht oben rechts die Mila, ihr seht links den Tim, habt ihr schon kennengelernt, unten links Mara und den Basti. Und die proben fleißig gemeinsam mit diesen beiden hier. Gemeinsam mit links, das ist der Puschel, der Pudel vom Postboten, der auch in der Mannschaft ist. Und rechts, erinnert ihr euch an den Namen von dem Hund? Das ist der Flummi, ganz genau. Die üben und üben zusammen mit Fabio, der auch noch dabei ist. Und natürlich ausschließlich Kunststücke. Keine Schüsse aufs Tor. Die anderen erfahren von der Schulaufführung und versprechen, dass sie auf jeden Fall dabei sein wollen. Am Montagmorgen ist es endlich soweit. Mara muss sich beeilen. Tschüss, bis nachher, sagt sie zu ihrem Bruder. Wir sehen uns in 2 Stunden bei der Aufführung. Sie winkt ihrem Bruder, der ja gleich eingeschult wird und mit der großen Schultüte gemeinsam mit den Eltern im Musiksaal auftauchen wird, und lacht. Mara hüpft wie ein aufgescheuchtes Reh durch die Schule. Auch Basti ist schon ganz aufgedreht. Ob die Aufführung gut klappt? Wir sind doch nicht im Staatstheater, sagt Lasse, als die beiden in die Schule kommen. Frau Jansen fasst sich in die Haare. Das ist eine katastrophale Katastrophe, ruft sie. Popo, Polizei, stottert der Hausmeister aufgeregt und rennt in sein Büro. Polizei! Polizei? Fragt Basti. Mara zuckt mit den Schultern. Auch sonst weiß niemand, was passiert ist. Frau Jansen läuft wie ein Tiger im Zoo hin und her. Sie rauft sich die Haare und starrt an die Decke. Basti will endlich wissen, was los ist. Darum stellt er sich seiner Lehrerin in den Weg. Ups, was machst du denn hier? Fragt sie. Fast hätte sie Basti umgerannt. Warum soll die Polizei kommen? Fragt Basti. Seht doch selbst dort. Sie zeigt Richtung Bühne, aber Basti erkennt nichts Ungewöhnliches. Seht doch, die Keyboards sind verschwunden, gestohlen, erklärt Frau Jansen den fragenden Gesichtern. Jetzt erkennen es alle. In der Bühnenmitte stehen die Ständer im Halbkreis, aber alle Ständer ohne Keyboards. So was Gemeines, denkt Basti. Ohne die Keyboards fällt die ganze Aufführung aus, ruft Frau Jansen. Was soll ich nur tun? Ich kann ja keine Kunststücke aus dem Hut hervorzaubern. Doch, Mara, Lasse, Tim und ich können das, sagt Basti. Frau Jansen schaut ihn zweifelnd an. Jetzt mach nicht auch noch spaßige Späße mit mir, sagt sie verärgert. Das ist Bastis voller Ernst, erklärt Mara. Sie hat sofort verstanden, was Basti vorhat. Wir können Fußballkunststücke, sagt sie, stolz mit erhobenem Kopf. Und zum Glück hat Basti immer einen Ball dabei, die Kinder zeigen sofort, was sie drauf haben. Und die Frau Jansen staunt. So interessant kann Fußball sein? Wir können noch viel mehr Tricks, berichtet Mara. Aber ihr seid ja nur zu viert, sagt Frau Jansen. Nein, wir sind eine ganze Mannschaft. Mit den anderen gemeinsam. Nein, wir sind eine ganze Mannschaft und mit den anderen wird die Aufführung perfekt, sagt Basti. Also, worauf wartet ihr, sagt Frau Jansen. Holt sie! Die Kinder laufen los und holen Mila, holen den Postboten, holen seinen Pudel, den Puschel und den Fabio. Sie haben Schwierigkeiten, sie zu finden, müssen sie ziemlich kompliziert suchen, aber sie finden sie. Und schließlich versucht sich Mila rauszureden und sagt, ich habe nicht genug geübt. Die Jungs haben nämlich die Kinder haben den sogenannten Seitkopfstand geübt und sie hat in der Zwischenzeit nicht wieder geübt und hat das Gefühl, sie macht die ganze Aufführung kaputt und will deswegen nicht dabei sein. Aber Fabio sagt, nix da, du kommst mit. Flummi und Puschel, also der Pudel von dem Postboten und Puschel, müssen auch mit, sagt Basti und pfeift nach den Hunden. Gemeinsam eilen die 7 zum Musiksaal. Flummi springt in die Luft. Logisch, was soll er sonst machen? Er muss ja seinem Namen auch irgendwie gerecht werden. Der springt immer, der Flummi. Und Puschel rennt ihm immer, egal wo ihr ihn findet, in allen Büchern hinterher. Am Eingang werden sie bereits von der Lehrerin und dem Rektor der Schule erwartet. Da seid ihr ja alle, freut sich auch Tim. Flummi hüpft auf Tims Schoß und Puschel läuft ihm zwischen die Räder. Aber so geht das nicht, sagt der Rektor. Hunde müssen draußen bleiben. Aber schauen Sie doch, sagt Basti. Er wirft den Ball zu Puschel. Doch der Rektor geht dazwischen. Tiere sind hier verboten, wiederholt der Rektor. Tut mir leid, ich kann nichts machen. Aber Sie sind der Chef, sagt Mila. Sie können doch eine Ausnahme erlauben. Der Rektor schüttelt den Kopf. Das muss ohne die Hunde gehen, sagt er. Wiff, 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 bellt Flummi. Hören Sie doch, wie höflich er ist, sagt Basti. Wiff, 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 was soll ich denn bei dem Lernen hören? Fragt der Rektor. Wiff, 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 bellt Flummi schon wieder. Das heißt, guten Tag, sagt Basti. Flummi und Puschel müssen dabei sein, fordert Tim. Basti stellt sich mit Robert, mit Fabio, Mara und Mila hinter Tim und die Hunde. Alle oder keiner, sagt er. Der Rektor schüttelt den Kopf. Aber diese Mannschaft ist unsere Rettung, Herr Rektor. Sie müssen eine Ausnahme machen, drängt nun auch Frau Jansen. Eine Seite noch, ich glaube, wir sind zeitlich ganz in Ordnung. Eine Seite noch. Ohne die Hunde muss die ganze Aufführung ausfallen. Also ich weiß nicht, stottert der Rektor. Jetzt springen Sie doch über Ihren Schatten, sagt die Lehrerin. Hunde und Kunststücke kommen immer gut an. Flummi und Puschel springen und springen. Und was ist mit uns? Fragt ein Junge. Dürfen wir jetzt nicht mehr mit auf die Bühne? Hinter ihm stehen Schüler aus der zweiten und dritten Klasse. Stottert Frau Jansen, ihr könnt ja, sehen Sie, Frau Jansen, so geht das nicht. Der Schüler hat recht, sagt der Rektor. Und da hat Mila eine Idee. Wie spät genau? Okay. Mila hat eine Idee und schlägt vor, dass die Kinder Musik mit ihrem Mund machen. Ihr habt das schon mal gehört, Beatboxen, das ist genau noch eine Seite, die ich präsentieren wollte. Brauchen wir nicht. Fakt ist, der Rektor bleibt stur. Der bleibt stur. Und wie die Mannschaft ihn trotzdem überzeugen kann und wie diese Aufführung abläuft, das erfahrt ihr in diesem Buch. Die tollste Fußballmannschaft der Welt rettet die Schule. Und hier hinten habt ihr noch 6 wunderschöne Mitmachseiten zum Weiterrätseln, zum Thema oder zum Wortspiele ausführen. In diesem Sinne, das waren sie.
Wir werden wahrscheinlich gleich umfallen, wenn ich hier agiere, aber das macht ja nichts.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.